Das Jazzgespräch.
Ja, willkommen zum neuen Jazzgespräch. Hallo Dieter und hallo unseren Hörerinnen und Hörern.
Hallo lieber Stefan und hallo ihr da draußen. Ich muss jetzt gleich dazu sagen, ich denke mal in letzter Zeit jedes Mal, irgendwie klingt das ein bisschen bescheuert. Hallo ihr da draußen.
Ja, das ist sowas. Hast du gesagt von Anfang an.
Das sollte mir zu denken geben wahrscheinlich, ja.
Ja, du denkst noch in Radio-Kategorien, ne? Da war der Äther, der und so weiter. Na, lass mal das also in der Zukunft. Schauen wir mal, ob du es schaffst. Wir sind jetzt nach einer vierwöchigen Pause wieder bei euch. Diejenigen, die uns regelmäßig hören, werden ja wahrscheinlich mitbekommen haben, dass wir letztes Mal angekündigt haben, dass wir uns jetzt ein bisschen mehr Zeit lassen zwischen den einzelnen Sendungen. Wir waren bisher im 2-Wochen-Abstand, das ist uns ein bisschen zu viel geworden. Also vor allem mir ist es ein bisschen zu viel geworden und jetzt steht der Sommer vor der Tür. Ich glaube, es wird jetzt nicht besser. Deswegen bitte um Verständnis bis auf Weiteres im 4-Wochen-Rhythmus. Außerdem haben wir jetzt noch weniger Zeit, weil wir jeden Tag Fußballspiele haben, die du ja auch schaust, oder?
Ja, definitiv.
Genau, ja.
Ja, damit haben wir einen Zeitbezug hergestellt. Wir sind mitten in der Europameisterschaft 2024 und sind vollkommen euphorisiert, weil unsere lieben deutschen Nachbarn natürlich großartig hineingestartet sind, aber Österreich mit einer Mannschaft diesmal auftritt, die wirklich das Zeug hätte, Überraschungen zu liefern. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, ja, genau. Wenn wir diese Sendung ausstrahlen, dann ist das Schauen wir mal schon vorbei. Da hat Österreich, glaube ich, dann schon mindestens 2 Spiele absolviert. Wir hoffen aufs Beste. Dieter, wir beschäftigen uns heute mit einer Band, bei der mir 3 Sachen aufgefallen sind, positiv. Erstens einmal der Name, der fetzt so richtig. Also die Band hätte ja heißen können, weiß nicht, Martin Meyer Ensemble oder Michael Schmidt Sextett, ich weiß es nicht. Das zweite, das mir aufgefallen ist, ist...
Also Entschuldigung, Michael Schmidt Sextett hätte sie nicht heißen können, weil weit und breit kein Michael Schmidt.
Nein, es war das Alias-Namen, ja, also ich will da nicht zu viel verraten gleich. Ja. Das zweite, das mir aufgefallen ist, ist diese interessante Instrumentierung, dazu werden wir ja später dann noch einiges sagen. Und das dritte, das mir aufgefallen ist, es sind Österreicher.
Richtig. Also, richtig, wobei genau. Mit einem mit einer kleinen Einschränkung, es spielen auch, Stichwort Österreich-Deutschland, es spielen auch einige deutsche Zeitgenossen mit und nicht der schlechtesten welche.
Ja, aber jedenfalls sind wir heute hauptsächlich in Österreich und nicht in Amerika, wie meistens sonst. Du beschäftigst dich schon viel länger mit der Band als ich, deswegen hast du auch die bessere Berufung, sie uns vorzustellen.
Oh, danke, lieber Stefan, für diese Blumen. Das mache ich sehr gerne. Es handelt sich um die Band Shake Stu. Wir werden auch ein bisschen dann sprechen über das Kraftpaket, das irgendwie so ein bisschen die Gründungsmaschine war hinter Shake Stu, nämlich Maria Roms Interzone. Shake Stu selber ist eigentlich ein bisschen die Band von Lukas Granzlbinder, einem Kärntner Bassisten, der in den letzten Jahren vollkommen zu Recht die Aufmerksamkeit magnetisch auf sich und seine Band gezogen hat.
Ja, und warum hat er das?
Naja, du hast es schon angekündigt. Also das fängt einmal damit an, dass sie eine wirklich bemerkenswerte Besetzung haben. Diejenigen, die sich mit Jazz beschäftigen und aufmerksam vielleicht auch bei uns beim Podcast dazugehört haben, denen wird auffallen, dass das Ähnlichkeiten mit John Coltranes späterer Phase hat. Sie haben nämlich 2 Schlagzeuger und 2 Bassisten in der ständigen Besetzung und dann eine natürlich sehr kräftige Bläsertruppe besetzt mit Tenorsaxophon, Altsaxophon und Trompete. Phasenweise spielt der Tenorsaxophonist auch Flöte. Ja, das ist der Kern der Gruppe. Und wie beschreibt man sie? Für mich ist Shake Stu ein Gesamtkunstwerk, das möchte ich vorausschicken. Sie haben alle ihre Platten, die sie rausbringen, sind wirklich wunderschön in der Aufmachung, dazu später mehr. Und ihre Musik, ich überlege dann immer, ich bin wie so oft beim Hören von Jazz gespalten und denke mir, sind das jetzt einfach genial, eklektisch, epigonale Werke, die Truppe um den Lukas Granzl-Binder da von sich gibt? Oder ist es ein wahnsinnig originärer Jazz, der ganz einzigartig in seiner Machart ist? Es ist von beiden ein bisschen was. Im weitesten Sinne ist es eine Mischung aus Acid Jazz für mich, Trance Jazz, Ethno Jazz und durchaus klassischen Big Band Sound. In vielerlei Hinsicht erinnert es mich auch ein bisschen an die guten alten, das gute alte Art Orchestra, wie ein Art Orchestra. Also sie sind für mich so ein bisschen die würdigen Nachfolger mit einem ganz eigenständigen Stil, und das wäre ja auch das, wo Sie mich daran erinnern. Das Art Orchestra hat damals einen ganz eigenen Stil geprägt, ist Stilbildern in ganz Europa gewesen mit seiner Musik, und ein bisschen geht's uns mit Shakes Du auch so, dass sie einen ganz, ganz eigenständigen Sound kreiert haben, der immer so dahin changiert zwischen einerseits einem sehr meditativen Ostinaten, Flow-Jazz und dann wieder einem sehr kraftvollen, treibenden, manchmal sogar ins Free-Jazzige abgleitenden, anspruchsvollen Jazz mit ganz interessanten Melodiebildungen.
Ja, also ich muss jetzt vielleicht ein bisschen widersprechen oder eine andere Wahrnehmung von mir geben als du. Also die Assoziation mit Coltrane hätte ich gar nicht gehabt, also auch von der Besetzung her nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass dort John Coltrane einmal mit zwei Schlagzeugern aufgetreten wäre.
Und mit zwei Bässen ist er aufgetreten.
Mit zwei Bässen, ja, das stimmt. Die zwei Schlagzeuger haben mich eher an die Popmusik erinnert, ja, an die Allman Brothers und an die Grateful Dead. Im Jazz hat man das ja eigentlich kaum gesehen. Also ja, also es gibt da ein Album vom Ken Vandermark, da tritt er mit zwei Schlagzeugern auf, also sozusagen im Trio. Aber das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, worüber wir hier reden. Also von der Besetzung her habe ich als erstes mit der Popmusik die Assoziation gehabt. Vom Sound her habe ich sehr viel Afrobeat da drinnen. Und damit bin ich dann eher beim Fela Kuti ein bisschen. Ich habe sehr viel hypnotische Musik. Das erinnert mich so wieder ein bisschen an Spiritual Jazz. Und es meandert so dahin manchmal, ja. Da gibt es dann auch ab und zu mal ins Langweilige, muss ich auch dazu sagen. Aber meistens, und das ist wahrscheinlich auch vom Album zu Album verschieden, ist es schon sehr, sehr spannend, was da so abgeht. Und ich glaube, mit der Besetzung haben sie wirklich da ins Schwarze getroffen, weil diese Rhythmusgruppe, die sie da installiert haben mit diesen zwei Bässen und den zwei Percussion-Instrumenten, das ist wirklich einzigartig.
Ja, ich möchte noch gerne noch was Ergänzendes einbringen. Es geht mir nicht ganz unähnlich wie dir. Oft, wenn ich sie dann höre, denke ich mir, okay, jetzt wird es dann wirklich sehr tanzbar, sage ich einmal. Aber genau das ist auch die Absicht. Bei den Konzerten ist es auch zusehends so, dass die Säle auch im Porgy & Bess, wo sie sehr oft aufgetreten sind, leergeräumt werden und auch der Lukas Granzl-Binder die Leute explizit auffordert, zu tanzen. Und ich glaube, das ist auch ihre Absicht, dass sie Musik machen, die nicht nur hörbar ist, sondern im wahrsten Sinne des Wortes erlebbar und fühlbar und wo das Ganze wirklich in die Beine hinunter wirkt. Und das passt auch sehr gut. Ich finde, dass der Jazz-Aspekt einfach deswegen auch immer da drin bewahrt bleibt, weil das wirklich eine Truppe von ausgesprochen guten Musikern ist. Ich möchte nur dazu sagen, am Altsaxophon sind sie durchgehend mit Spitzen des Jazz besetzt gewesen. Clemens Salesny, der bis vor wenigen Jahren am Altsaxophon der beständige Treiber war, ist für mich immer einer der größten Altsaxophonisten der jüngeren Jazzgeschichte gewesen. Ein ganz kreativer Kopf. Er wurde später dann eben bei den letzten beiden Alben von der Astrid Wiesinger abgelöst. Und die ist jetzt nur noch mal für mich wirklich momentan die vielleicht wirklich nicht nur spannendste Altsaxophonistin, sondern überhaupt die spannendste Stimme am Altsaxophon in einem ganz, ganz reich besetzten österreichischen Jazzbereich, wo es wirklich ganz viele großartige Musiker momentan gibt und auch ganz viele großartige Altsaxophonisten. Eine ganz kreative Kraft, und das ist das, was mich so einnimmt, wenn man sich die Band insbesondere auch live anhört, dann geratet man wirklich in diesen Flow hinein. Und trotzdem ist es dann so, dass du dich irrsinnig konzentrieren musst auf die einzelnen musikalischen Beiträge, eben insbesondere eben der Melodiestimmen im Bläserbereich. Allen voran für mich die Astrid Wiesinger, die einfach großartige kreative Soli von sich gibt.
Ja, da gebe ich dir recht. Und die Band wird ja auch wahrgenommen, ja. Also wird ja auch in den Mainstream-Medien wahrgenommen, was ja für österreichischen Jazz die absolute Ausnahme ist. Also die Band ist mittlerweile so wichtig, dass man auch auf ORF eine einstündige Dokumentation über die Band sehen kann oder konnte, was ich getan habe. Und die Dokumentation war übrigens sehr gut. Anderen Musikern der ein bisschen älteren Generation, also ich denke jetzt mal an Buschnik, Mutspiel und so weiter, ist ja diese Ehre nicht widerfahren. Die werden ja irgendwie, also außer vielleicht irgendwann im Nachprogramm von Ö1 komplett totgeschwiegen.
Gebe ich dir vollkommen recht, und das hat sicher ein bisschen damit zu tun, dass diese junge Generation von Musikern, sie könnten alle unsere Kinder sein, auch eine ausgesprochen hohe Affinität zum Thema Marketing haben. Ich glaube, dass der Einzelne von Ihnen, ich glaube, der Niki Dolf, der Schlagzeuger, der Zweite, ist nebenbei, hat auch eine Marketing-Ausbildung. Die vermarkten sich einfach auch großartig. Und der Lukas Kranzlbinder, ich hatte das Vergnügen, ihn persönlich kennenzulernen. Die Episode dazu erzähle ich dann ein bisschen später. Der hat einfach auch ein irrsinnig gutes Handel. Die ganze Bandgeschichte hat einen ausgesprochen Art-Direktor-artigen Style. Das beginnt damit, dass sie Bandgarderobe haben, die schwarz-gold ist, dass schwarz-gold sich wie ein roter Faden durch die ersten Alben jedenfalls zieht. Später driftet das dann, die letzte heißt Lila, und das driftet dann ein bisschen in eine andere Farbwelt, aber es ist alles ganz, ganz stark auch von grafischen Elementen dominiert. Jede ihrer Platten ist zumindest das Gatefold, sehr oft sogar auch Doppel-LP, und alles daran ist Gesamtkunstwerk. Von einem Cover, das irrsinnig schön gestaltet ist, bis hin zu den Platten. Und der Höhepunkt ist eigentlich für mich gleich einmal die erste, sagen wir, Höhepunkt, ein Höhepunkt ist die erste Platte gewesen. Lass mich nur zur Grafik was sagen. Ich möchte gar nichts zur Musik sagen. Ich möchte nur zur Grafik in dem Fall was sagen. Die ist nämlich, der Golden Fang ist tatsächlich wirklich eine goldgepresste Platte gewesen. Und in der Erstauflage hat die eine Anmutung gehabt, schöner als jedes Gold jemals sein könnte. Also da zieht sich wirklich jedes einzelne Werk, da zieht sich ein Konzept durch, das auch optisch aus einem Guss ist.
Aber zu dem Thema wollte ich ja gerade kommen. Ja. Wir werden die Alben ja dann durchgehen, aber alle Alben gibt es ja jetzt als Reissue, soweit ich das verstanden habe, am Markt. Aber soweit ich mich erinnern hast, hattest du mit den Erstausgaben deine Probleme.
Richtig, also das heißt mit einer Erstausgabe.
Also wir reden jetzt nicht vom Layout und von der Gestaltung, sondern wir reden von der Pressqualität. Ne?
Ganz richtig, ja. Also damit komme ich zu meiner Episode. Ich bin damals aufmerksam geworden auf Shakes Do, eigentlich über Maria Roms Interzone. Die hatten damals eine ganz tolle Platte, zu dem kommen wir später. Das war damals Everything is Permitted, auch eine wunderschön gestaltete Platte. Und die kam so irgendwo im Doppelpack, das war zeitlicher Abstand dazwischen, aber ich habe sie wahrgenommen im Doppelpack. Da kam dann eben quasi von der kleinen Truppe Maria Roms Interzone, wo der Lukas Kranzlbinder am Bass werkt, der Herbert Pirker am Schlagzeug und der Maria Rom eben an der Trompete.
Also sozusagen das Kernteam des späteren...
Genau. Die haben sozusagen, um diese Truppe hat der Lukas Kranzlbinder kongeniale Musiker geschart und hat dann eben Shakes Do gegründet. Die Anfangsidee war, dass sie 2016 beim Jazzfestival Saalfelden als das österreichische Anfangsprojekt. In Saalfelden gibt es immer sozusagen quasi so eine Art von, wie sagen wir, Stageband und ich glaube, es sind meistens sogar Österreicher und er hat, glaube ich, wirklich für das Jazzfestival Saalfelden damals eben Shakes Do gegründet. Und knapp danach ist eben ihre erste Studioplatte rausgekommen. Ich glaube, es ist ein Doppel-LP, genau. Und in diesen wirklich satten, schwarzen und goldenen Tönen. Alles daran ist nur schwarz und golden. Und wie gesagt, auch das Vinyl. Und diese Erstauflage ist in, glaube ich, in Österreich oder in Tschechien gepresst worden. Und irgendwie haben sie das nicht hingebracht. Die hat auf der vierten Seite, zieht sich ein richtiges Raspeln immer wieder durch die Platte. Und ich habe dann damals, weil das ist Laub Records, das ist ein Label, das damals vom Lukas Kranzlbinder, glaube ich, mit Freunden und Freundinnen gegründet wurde, auch in Österreich, in Wien ansässig. Ich habe dann Kontakt aufgenommen und ein lieber Kerl am Telefon sagte mir, alles kein Problem, komm rüber in unser Lager, ich habe dir dort eh gelagert, ich tausche das aus, ich fahre dorthin. Na, wer ist es? Der Master himself, der Lukas Kranzlbinder, der mir auch gleich ein zweites Exemplar in die Hand gedrückt hat. Ich habe dann mit ihm nett geplaudert und wir haben ein bisschen so geredet, auch über das Thema Pressqualität. Und er hat gesagt, na, bis jetzt ist ihm nie was aufgefallen. Wie ich nach Hause kam, die Platte auf den Teller gelegt habe, hatte ich das gleiche Problem wieder. Ich vermute also stark, ein drittes Mal habe ich es nicht probiert. Ich habe dann nur mehr angegriffen, da habe ich dann den Manu Meyer irgendwo am E-Mail gehabt. Der hat dann schon ein bisschen, wie soll ich sagen, war schon etwas verzweifelt bis genervt. Was war er mit dem Wahnsinnigen, der gekrittelt, dass die Pressqualität nicht passt. Ich habe es dann auch gut sein lassen und kann nur sagen, ewig schade, wer im Besitz dieser ersten Platte ist, würde mich interessieren, wenn es wirklich eine Erstpressung ist, ob die alle dieselbe Erfahrung gemacht haben, ich fürchte fast. Ergänze aber gleich dazu, dass die Zweitauflage, die jetzt erhältlich ist, zwar nicht mehr ganz so ein geniales Goldschimmern hat in am Vinyl, aber immer noch wunderschön golden ausschaut und die ist einwandfrei, sowohl optisch als auch akustisch, von Cover über die...
Du bist schwarz, oder?
Nein, die ist jetzt auch wieder in einer Goldpressung. Nicht mehr so schön golden gepresst wie die erste. Ja, kannst nur du sehen, mein lieber Stefan, aber die anderen...
Das ist mein Privileg.
Ja, so schaut dieses Ding aus.
Ah ja, das ist so schmutziges, eigentlich mehr so bronzemäßig.
Ja, genau.
Mit, die erste hat wirklich schwarzen Schlieren drin.
Ja. Und die erste hat wirklich golden geglänzt. Aha. Hat dann halt leider Gottes nicht golden geklungen.
Ja, ich habe auch so goldene Platten, also eine Jazz, ich glaube, das weiß ich nicht, was es jetzt ist, ich habe es nicht vergessen, aber Gold, glaube ich, ist jetzt nicht so die beste Farbe für Pressungen.
Na, zumindest ist es echt, wenn es sozusagen, wenn es echt die Goldanmutung hat, also diese glänzende Anmutung. Das, was sie da jetzt gepresst haben, das ist wirklich gut geglückt. Kann man guten Gewissens zugreifen.
Schön. Du hast den Mario Roms Interzone schon erwähnt. Ich denke mal, man sollte vielleicht auch zu der Projekt ein bisschen mehr sagen. Ich habe ja da die Diskografie nebenbei und sehe, dass das erste Album, das du jetzt eben auch kürzlich erwähnt hast, Everything is Permitted, 2015 rausgekommen ist. Also das ist in etwa der Beginn der Bandgeschichte. Also wahrscheinlich gibt es ja schon viel länger, weil...
Ich wollte gerade sagen, kleiner Einspruch. Ja. Das ist vielleicht, ich würde mal fast sagen, das ist ihr Durchbruch gewesen. Sie haben im Jahr 2012 die erste Platte rausgebracht. Damals, glaube ich, nur als CD in einer relativ kleinen Auflage. Nothing is True. Eben auf diesem neu gegründeten Label, das er mit dem Lukas Kranzlbinder gemeinsam gehabt hat, Laub Records. Und das ist schon eine sehr, sehr spannende Platte, wo sie die Stilistik, die sie dann konsequent weiterführen eigentlich, bereits andeuten. Da sind sie für mich noch fast ein bisschen klassisch jazzig unterwegs als Trio, haben aber schon diese für Mario Roms Interzone typischen Elemente, dieses treibende Schlagzeug vom Herbert Pirker, die sehr, sehr druckvolle möchte fast sagen, manchmal discoartige Interpretation des Basses vom Lukas Kranzlbinder, der gleichermaßen kreativ, aber eben auch wirklich sehr, sehr rhythmisch unterwegs ist. Und dann diesen ganz eigenen Ton von Mario Rom, der, wenn man das sich näher anhört, erkennt man auch, dass das sehr, sehr stark den Stil von Shakes Du prägt. Dieses gleichzeitig melancholische wie auch intellektuelle Geblase von Mario Rom, meistens nicht gedämpft, sondern klar, würde ich annehmen, zumindest ist es mir so in Erinnerung, und ein bisschen so auch an den Ornette Coleman erinnernd, aber ein ganz, ganz eigenständiger Stil, der dann letztendlich auch Chic Stu auszeichnen wird. Und mit Everything is Permitted, Stefan, 2015, hast du recht, das ist dann wirklich eine schon sehr, sehr bemerkenswerte Platte gewesen. Danach, vielleicht wollen wir das gleich abschließen, ist 2 Jahre später die dritte Platte dieses Zykluses gekommen, wo es irgendwie auch um die Wahrheit und um den Sinn geht, nach Nothing is True 2012 und Everything is Permitted 2015, kam dann 2017 Truth is Simple to Consume heraus und 4 Jahre später, wenn ich richtig rechne, genau im Jahr 2021, haben sie quasi einen neuen Zyklus begonnen. Da geht es um die Fiction. Da kam der erste Teil dieses Zyklus heraus, Eternal Fiction.
Ja, wobei ich sagen muss, also die Musik von Shake Stew hat mich mehr gepackt als die Musik von Interzone.
Kann ich gut nachvollziehen. Das ist eine Musik, auf die man sich einlassen muss. Ich bin auch erst im letzten Jahr eigentlich auch auf Interzone so richtig reingekippt, nachdem ich mich mit Shake Stew mehr beschäftigt habe und für mich selber eben den Befund gelegt habe, dass die wirklich als Kraftwerk von Shake Stew sozusagen auch so diese kreative Soundkammer sind, wobei das unfair den anderen Musikern von Shake Stew gegenüber ist, aber das hat schon was. Also wenn man sozusagen quasi sagt, der Begriff ist jetzt eh schon öfter gefallen, das Kraftwerk, um den sich alles dreht, sind sicher diese drei Musiker, die eben auch das Trio Maria Roms Interzone bilden.
Vielleicht jetzt meine Geschichte zu Shake Stew. Du hast mir eines der Alben schon mal, oder also vielleicht waren es auch zwei schon aber insgesamt, aber an eines kann ich jedenfalls erinnern, dass man das unter den Weihnachtsbaum gelegt hast. Das war Heat. Mhm. Wird wahrscheinlich auch im Jahr 2022 gewesen sein. Ich habe das damals gehört, das hat mir gefallen, ich habe es einmal auf meine Einkaufsliste gestellt, aber dann nicht weiter beachtet. Und dann kam dann 23 Lila raus, das ist ein kürzeres Album, eine Seite neue Studio-Tracks, auf der anderen Seite Live-Tracks. Da habe ich auch reingehört, wahrscheinlich haben wir wieder im Zuge einer Weihnachtsfolge darüber geredet. Habe doch da reingehört, habe mir gedacht, ja, also die Band muss jetzt irgendwann einmal mir zulegen. Ne? Und ich weiß nicht, wie wir jetzt auf dieses Thema heute gekommen sind. Ich glaube, du hast irgendwann kürzlich mal zu mir gesagt, das gibt jetzt alles im Ratio, schau dir das an. Ja? Das dürfte der Aufhänger gewesen sein.
Ja.
Und jetzt habe ich mich natürlich auch im Vorfeld dieser Sendung mit allen Alben beschäftigt. Und ich muss das sagen, ich glaube, es gibt keine Zufälle mehr, sondern das ist irgendwie mit dem Schicksal verwoben. Das erste Album heißt doch direkt The Golden Fang. Ja? Also der goldene Fangzahn. Und The Golden Fang ist eigentlich nichts anderes als ein Verbrechersyndikat aus Los Angeles, also ein fiktives, das möglicherweise aus Zahnärzten bestand und das eine tragende Rolle in einem Buch spielt, das ich vor kurzem gelesen habe. Ja? Und zwar von einem gewissen Thomas Pynchon, das heißt Natürliche Mängel, im englischen Original Inherent Vice. Das habe ich geschenkt bekommen, lange her, vor vielleicht 15 Jahren oder so, und habe es jetzt gelesen. Und dann, kurze Zeit später, stoße ich auf das Album The Golden Fang.
Lustig.
Und noch was, auf der Platte Lila gibt es ein Stück, ein Live-Stück, das heißt Shasta Fay. Und die Shasta Fay ist eine Figur aus dem Buch. Das ist die ehemalige Freundin von dem Privatdetektiv, das ist ein Hippie-Detektiv, um den es da geht, der einen verschwundenen Bauunternehmer sucht und seine Freundin verschwindet dann auch. Das ist die Shasta Fay. Also irgendwer hat von Shakespeare offensichtlich das Buch auch gelesen. Sonst wüsste ich nicht, wie es zu diesen Titelstücken kommt.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass offensichtlich der Lukas Kranzlbinder genauso ein Fan dieses Buches ist wie du, weil der ist ja auch der Mastermind in dieser Truppe. Es ist auf The Golden Fang, ist auch auf einer der Seiten, wo die Musik in den Hintergrund tritt, kommt plötzlich eine Textpassage. Und jetzt das Wissen, was du gerade erzählt hast, würde ich sagen, das ist höchstwahrscheinlich eine Textpassage aus diesem Buch. das uns, wie ich jetzt auch gerade lerne, offensichtlich wirklich durch mehrere Alben von Shakespeare begleitet, finde ich eine nette Nebengeschichte.
Ja, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu diesem Thomas Pynchon selbst. Ist ein großes Mysterium der amerikanischen Literatur. Es gibt sehr wenige Fotos von ihm. Niemand weiß wirklich, ob der wirklich so heißt oder ob es einfach nur ein Pseudonym ist. 1937 angeblich geboren, ob er noch lebt oder nicht, man weiß es nicht. Es gab viele, oder nicht viele, aber noch eine zwei Handvoll Romane, die er geschrieben hat. Ich kenne nur dieses eine Buch, das übrigens auch verfilmt wurde. Den Film kenne ich allerdings nicht. Und jetzt komme ich auch noch zum Wien-Bezug. Es gibt nämlich ein Essay, eine Kurzgeschichte, die ist 1959 erschienen und die heißt Mercy and Mortality in Vienna. Ja. Und ist dann 1983 auf Deutsch veröffentlicht worden, Sterblichkeit und Erbarmen in Wien. Und jetzt wieder erschienen 2022 bei irgendeinem Salzburger Verlag.
Okay, und was gibt es über dieses Buch zu sagen?
Das kann ich nicht, also diese Kurzgeschichte kenne ich nicht.
Kurzgeschichte, ja.
Mhm. Kurzgeschichte, bin heute darauf gestoßen. Ja.
Mhm. Na, schau her, da gibt es offensichtlich literarische Bezüge. Aber vielleicht zurück zu Musik. Ich würde gerne noch auf die Mitmusiker ein bisschen eingehen. Den Lukas Kranzl-Binder haben wir jetzt eh schon ausführlich beschrieben. Am Altsaxophon, ich habe schon erwähnt, der Clemens Salesny in der auf dieser Platte und auch auf den weiteren zu hören. Am Tenorsaxophon der Johann Schleiermacher, ein deutscher Musiker, wenn ich mich nicht irre. Großartiger Musiker, der dann auch in späterer Folge wie soll ich sagen, als Flötist, glaube ich, aufmerksam auf sich macht. Der Mario Roman, der Trompete. Am zweiten Bass der Manuel Meyer, zum damaligen Zeitpunkt noch. Und am Schlagzeug, als zweiter Schlagzeuger, neben dem Herbert Pirker, ist damals und eigentlich bis heute der Niki Dolf dabei. Ein auch ganz sympathischer österreichischer Schlagzeuger, der kongenial diesen treibenden Sound von Shakes Du mit dem größtenteils mit dem Herbert Pirker durchzieht. Pirker steigt dann bei den nächsten zwei Platten, glaube ich, aus und kommt dann erst später wieder dazu. Das ist die damalige Besetzung, die auf der Golden Fang auf sich aufmerksam gemacht hat.
Genau. Wir reden insgesamt über eine kleine Diskografie, die Band gibt es ja noch nicht lange. Aber es ist praktisch eigentlich jedes Jahr ein Album rausgekommen, bis auf die Corona-Zeit. 2018 Rise and Rise Again. Da ist vor allem für mich bemerkenswert, dass da ein Gastmusiker auftritt, den wir auch schon in der Sendung hatten, jetzt nicht ihm eine eigene Sendung gewidmet, aber der ist irgendwo bei den Weihnachtssendungen und so weiter vorgekommen. Vielleicht habe ich dir mal ein Album von ihm unter den Christbaum gelegt, nämlich dem Shabaka Hutchins, der Brite ist und mit verschiedenen Bandprojekten mittlerweile in Erscheinung getreten ist. Weißt du zufällig, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist, auf Rise and Rise Again?
Nein, weiß ich nicht. Ich glaube, die werden sich auf irgendeinem Festival kennengelernt haben. Aber was ich dazu gerne noch beisteuern möchte, ist, dass genau in dieser Zeit, wie der Lukas Kranzl-Binder den Shabaka Hutchins kennengelernt hat, auch das Bergian Bass Shakes Du zu ihrer Stageband gemacht hat. Wer sich ein bisschen auskennt, Bergian Bass ist das Österreich, ist das Wiener Jazz lokal, weit über die Grenzen eigentlich Europas bekannt inzwischen und geschätzt auch von den Jazzmusikern. Und das Börge pflegt immer eine Stageband zu haben seit einigen Jahren, die ihm über die Saison mehrere Konzerte spielt. Und damals im Jahr 2017 war das eben Shakes Du. Und ich habe auch die Freude gehabt, damals Shakes Du mit dem Shabaka Hutchins im Porgy zu hören, was wirklich ein tolles Konzert war. Dazu gibt es übrigens auch in einer kleinen Auflage, die, glaube ich, einer der Platten beigelegt war, ich weiß es nicht mehr welcher, eine Sonder-CD-Pressung, nämlich Shakes Du der Stageband-Recordings, wo eben die Aufnahmen oder vielmehr die Auftritte von Shakes Do in ihrer Zeit der Stageband in Porgy and Bess festgehalten wurden, und einer der Nummern oder sogar zwei sind featuring King Shabaka, wie es hier so treffend heißt.
Ja, teilweise könnte die Aufnahmen dann ja dann auf dem 2020 erschienenen Album Alive wieder veröffentlicht worden sein. Ne? Also Alive ist so eine Zusammenstellung von mehreren Konzertaufnahmen und der Teil ist von Porgy and Bess. Mhm. Aber richtig. Vorher gab es noch ein Studioalbum, Chris, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Oder Kri kann auch sein.
Stimmt, ja. Es ist, man weiß es nicht, weil man müsste die Musiker selber fragen. Und auch da haben sie, genauso wie sie bei Rise and Rise Again aus 2018, eben quasi mit den Clou bieten konnten, den Shabaka Hutchings für zwei Gastauftritte verpflichten zu können, haben sie es bei Chris geschafft, dass sie übrigens mit einem in dem Fall jetzt neuen zweiten Bassisten, der Manu Meyer hat die Band verlassen, und der Oliver Potratz, auch ein Deutscher, glaube ich, hat ihn ersetzt am zweiten Bass, neben dem Lukas Kranzl-Binder. Und da haben sie es wiederum, finde ich, genial geschafft, durch die Zusammenarbeit mit einem deutschen, also eigentlich Star-Jazz-Gitarristen, kann man fast sagen, dem Tobias Hoffmann, ein ganz, ganz wirklich großartiges Groove-Werk zu schaffen, das auf der Chris veröffentlicht wurde und sowas wie ein kleiner Hit wurde, zumindest im Internet. Grilling Crickets in a Straw Hut. Da gibt's diese hypnotische, typisch Tobias Hoffmann-artige Gitarre, die so ein bisschen Hawaii-artig dahin meandert, und das ganze Stück ist wunderbar hypnotisch und ist, wie gesagt, zu einem richtigen Hit geworden.
Part 1 oder Part 2 vorgeht
es? Ja, das ist die gute Frage. Ich weiß es nicht mehr, ob es 1 oder 2 ist. Sie sind beide zu empfehlen, beide Parts, und auf einem ist eben der Hoffmann wirklich besonders großartig, also als repetitiver Gitarrist dabei. Wunderschöne Nummer. Übrigens, der zweite Hit, den ich extrem liebe auf dieser Platte, ist So He Spoke. Das hat auch diesen repetitiven und etwas romantischeren Charakter. Und damit schaffen sie es wirklich auf jeder der Platten quasi zu überraschen mit Neuheiten und irgendwas einzubauen, was dann auch in Wirklichkeit, wenn es um den Selling-Aspekt geht, gut funktioniert. Nicht umsonst ist das Doppelalbum Chris von der Zeitschrift Jazz Thing zum Album des Jahres gewählt worden. Und 2020 hat es, wenn ich richtig informiert bin, den Preis der deutschen Schallplattenkritik gewonnen.
Und es ist ein sehr langes Album, also das gesagt Doppelalbum, es hat über 90 Minuten, 94 Minuten, ja.
Ja.
So ein umfassendes, großes Werk. Ja, aber ich glaube, zum Höhepunkt, also zu meinem persönlichen Höhepunkt, das wäre jetzt dieses Album nach dem dazwischen geschobenen Live-Album, ist Heat, ja, auch ein Doppelalbum aus dem Jahr 22. Es ist eben genau das Album, das du irgendwann einmal wahrscheinlich 22 ans Herz gelegt hast. Ja. Genau. Mhm. Mhm. Das habe ich, ist mittlerweile auch mein Eigentum, auch physischer Natur. Das Einzige, wo ich mir sehr, sehr schwer tue, ist, die Titel zu identifizieren, weil ich muss da immer im Kreis lesen.
Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Heat ist in gewisser Weise ein Bruch in der Ästhetik, in der optischen Ästhetik von Shakes Do, weil da gehen sie von dem Konzept, dass alles schwarz-gold dominiert ist, ein bisschen ab, und jetzt ist das Ganze schwarz und, ich sage mal, feurig dominiert. Es ist irgendwo, es dominieren die Farben Rot, Orange und Gelb, aber es bleibt natürlich in der gleichen Ästhetik. Das Schwarz dominiert und wird dann immer nur von einem Komplementär Erlebnis, möchte ich fast sagen, in dem Fall eben von diesen Farben Schwarz, Rot, Gold oder Schwarz, Gelb, Orange, Rot dominiert. Heat ist auch die Platte, wo der Herbert Pirker wieder zurückkehrt. in die Gruppe und wo eben der Clemens Salesny die Gruppe verlässt und von der Altsaxophonistin Astrid Wiesinger ersetzt wird. Und jetzt möchte ich nicht sagen, dass...
der andere schlecht war und die eine gut, aber genau, es tut der Musik gut.
Es tut der Musik irrsinnig gut. Die Frau ist dermaßen kreativ und fügt sich nahtlos in dieses Konzept hinein, in dieses hypnotisch-repetitive, auch bei den Live-Aufnahmen sieht man das gut. Und wenn sie dann aber gebeten wird zu einem Solo, dann kann man nur sagen, ich bin jedes Mal weg, wie kreativ diese Frau ist. Und jetzt weiß ich nicht genau, ob das daran liegt, dass auch sozusagen Frauen eine andere Art von Kreativität einbringen. Jedenfalls ist es so, dass so wie die ihre Soli anlegt, denke ich mir jedes Mal, also so kreativ habe ich selten Altsaxophonisten spielen gehört. Große Verehrung für diese Dame.
Gut, jetzt haben wir noch das letzte Album, das aus meiner Sicht so ein bisschen ein Lückenfüller wäre jetzt das der falsche Begriff dafür, aber es ist halt so ein kurzes Album mit 3 neuen Stücken und die zweite Seite sind bekannte Stücke live dargeboten. Die Frage ist für mich, vielleicht zu dem Album noch kurz, zu dem Album Lila, auch die Pressung ist lila. Das ist jetzt meine zweitschönste Lila-Platte. Ich habe noch eine schönere Lila-Platte, aber die ist auch sehr schön. Die Studioseite hat mich jetzt nicht wahnsinnig mitgenommen, muss ich sagen. Live ist Shakespeare natürlich immer ein Erlebnis. Ich frage mich jetzt nur, wie es weitergeht mit der Band, weil ich habe schon ein bisschen die Befürchtung, dass das Risiko besteht, sich irgendwann zu wiederholen, ne?
Also bevor wir in die Zukunft gehen, möchte ich schon ganz gern noch was über die Platte selber sagen. Mir ist es auch am Anfang ähnlich gegangen wie dir, dass ich nach diesem wirklichen Kracher-Hit, der in einer Folge von wirklich sehr, sehr spannenden Alben vielleicht trotzdem der Höhepunkt war im Jahr 2020, möchte noch ergänzen, meine Tipps, I Am The Bad Wolf und Heat selber, großartig hypnotische Nummern, afrikanisch treibend. Und mir persönlich gefällt auch noch sehr, sehr gut, neben Wake Up and Be Gone, vor allem Oh Captain, My Captain, ein Zitat aus einem großartigen Film, Club der Toten Dichter, der ein richtiger Ohrenschmeichler ist. Und dann kam eben Lila und dann haben wir gedacht, okay, Lila ist vielleicht schon ein bisschen also kein Abstieg, aber ein bisschen ein sich wiederholen gewesen. Und anders als dir, Stefan, muss ich sagen, gefällt mir die andere Seite zusehends besser. Und sie entwickeln sich, finde ich, auch in der Art, wie sie ihre Melodien darbieten, entwickeln sie sich für mich auch weiter. Sie sind nämlich eigentlich auf der Lila mit insbesondere den ersten beiden Nummern, Not Water But Rest und Lila selber, sind zwei melodisch irgendwo für mich fast die schönsten melodischen Nummern, die sie eingespielt haben, drauf, die für mich beide Hit-Charakter haben. Und die zweite Seite, da sind wir uns eh einig, ist einfach eine wahnsinnig cool gemachte Live-Geschichte. Und genau das könnte aber die weitere Entwicklung von Shakes Do sein, dass sie einfach sich auch melodisch weiterentwickeln, was ich ihnen zutraue. Ich traue ihnen auch zu, dass sie noch stärker in den Acid-Jazz-Bereich hineingehen, wo man auch wahrscheinlich wirklich viel Kohle verdienen kann, dass sie geschickt dabei sind und vielleicht neben ihren ganz sicher hohen musikalischen Ansprüchen auch ein bisschen so auf den Markt schielen, merkt man gerade der Platte Lila an, weil sie da so richtig Gas geben, auch wenn es darum geht, die Sammler von LP ein bisschen quasi hinter den Öfen hervorzulocken. Die Platte ist nicht nur wiederum ein wunderschönes Gesamtkunstwerk, wenn es um die Grafik geht, sondern sie hat auch diese typische Banderole, die wir kennen, oder das Obi-Insert, wie wir es von den japanischen Platten kennen. Also seitlich so eine Banderole, die teilweise auch bei amerikanischen Independent-Labeln jetzt in den letzten Jahren gerade Mode wird, wo es ganz eindeutig merkt man, dass es so ein bisschen in Richtung Sammler schielt. die Platten muss man besitzen und dann auch in dieser Vollständigkeit aufheben. Also sie haben da schon einen, wie soll ich sagen, ein Kurzgespür, wie man eine Platte auch so vermarktet, dass sich Leute, die an der Musik vielleicht gar nicht so sehr interessiert sind, sondern eher an kommerziellen Aspekten oder an künstlerisch-optischen Aspekten, die kann man damit auch mit ins Boot holen. Ist ihnen gut gelungen, finde ich. Und das, wie gesagt, wäre auch mein Tipp für die Zukunft. Denen fällt ganz sicher was ein und wo immer sie sich hinentwickeln, vielleicht eventuell sogar ein bisschen mehr in Richtung unterhaltendes und tanzendes Element. Langweilig wird es sicher nicht sein.
Ja, das hoffen wir stark, ne? Weil das Langweile ist das Schlimmste, was da passieren kann.
Was für ein denkwürdiges Schlusswort.
Naja, es ist ja so, ne? Ich habe gerade an Billy Wilder gedacht, ja. Die drei Regeln des Filmemachens. Nicht langweilen, nicht langweilen und nicht langweilen. Ja.
Ja, ja.
Nein, dem schließt. Anders gesagt, ein gutes Drehbuch, ein gutes Drehbuch und ein gutes Drehbuch.
Ja, dem kann man sich nur vollinhaltlich anschließen. Willst du noch irgendwas sagen über die Möglichkeiten, uns zu hören, oder lassen wir es heute?
Ich habe nur ganz eine andere Frage. Du hast da diese Banderolen erwähnt. Mhm. Wieso heißen die eigentlich Obi?
Es wird sicher eine Abkürzung sein für irgendeinen englischen Begriff, der dir offensichtlich nicht geläufig ist und mir genauso wenig.
Okay, gut.
Ja, wir liefern das vielleicht beim nächsten Mal nach. Jetzt habe ich irgendwie keinen Bock, noch schnell zu googeln. Das ist so stressig.
Ja, na, das
während der Sendung.
Und meine Baumarktassoziation, die passt hier jetzt auch nicht her.
Na, nicht wirklich.
Ja, gut. Ja, wo wir zu hören sind, ich glaube, das weiß mittlerweile eh jeder. Aber ich möchte es vielleicht nur erwähnen, zwei wesentliche Sachen. Wir sind nicht nur auf Bezahldiensten wie Spotify zu hören, sondern auch ganz gratis im Internet. Einfach googeln nach das Jazzgespräch. Es gibt mittlerweile einige Homepages, oder Podcast-Anbieter, die uns gratis zur Verfügung stellen. Wenn ihr allerdings die Playlist dazu hören wollt, und das ist aus meiner Sicht sehr empfehlenswert, dass man nicht nur Quaqua hört, sondern auch die Musik dazu, dann muss man sehr wohl wieder auf Spotify gehen und dort findet ihr unter dem Profil Stefan Rossmanit die jeweilige Playlist zur Sendung. Ansonsten dürfen wir uns verabschieden, in den Sommer gehend, noch eine spannende EM vor uns habend. Und ich gehe mal davon aus, wir werden uns irgendwann so in der zweiten Julihälfte wieder hören, also in 4 Wochen. Bis dahin, schönen Sommer.
Ja, bevor ich mich den salbungsvollen, aber treffenden Worten des lieben Stefans anschließe, möchte ich vielleicht nur eine Sache noch nachschießen, weil wir in früheren Sendungen und auch heute wieder gewarnt haben vor kritischen, farbigen Pressungen, nachdem wir ja erwähnt haben, dass Lila, Stefan hat ja gesagt, das zweitschönste Lila, das er jemals als Vinyl erlebt hat, optisch und wie auch immer auch, keine Ahnung. Ich möchte nur ergänzen, eine einwandfreie farbige Pressung,
ja, ist von vorne
bis hinten wirklich ohne Kratzer und hat wirklich nahezu audiophile Qualität. Genau. Und damit möchte auch ich mich verabschieden.
Aber jetzt darf ich, bevor du dich verabschiedest, möchte ich das nochmal ergänzen. Ja, weil also wir haben ja heute wirklich gelobt, also das Design von den Platten. Wir haben jetzt auch festgestellt, dass die Nachpressungen alle super sind. Nur eins möchte der Plattenfirma schon noch mitgeben. Ihr habt ja so schöne Papier-Innencover. Tut bitte ein Plastik rein. Dann kommt die Platte auch ohne statische Aufladung raus. Und das würde mir sehr große Freude machen.
Na bitte, hätten wir auch das besprochen. Jetzt aber wirklich von meiner Seite auch Servus, lieber Stefan, und Servus euch allen da draußen. Bis zum nächsten Mal und bis dahin einen hoffentlich schöneren Sommer, als er bis jetzt gewesen ist.
Nein, bisher war er eh ganz super.
Also ja, da scheiden sich die Geister.
Liebe es.
Ja. Also, okay, baba.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.